Liebe Geschwister in Christus Jesus, mein Thema, es ist bekannt, in Christus haben wir die Freilösung durch sein Blut. Epheser 1, Vers 7. Um es noch einmal mit anderen Worten zu sagen, wir haben eine Freilösung von der Gottesferne, wegen der in uns wohnenden Sünde, und zwar durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus. Der Tod, der von Adam her zu allen Menschen durchgedrungen ist, ist die Ursache dafür, dass alle Menschen sündigen. Ihre mangelnde Lebenskraft hat sie zu Sklaven der Sünde gemacht. Alles Gute, das sie meinen, vollbringen zu können, misslingt ihnen. Darum lautet Gottes Zeugnis über den Menschen: Es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen. Keiner ist verständig. Es gibt keinen, der Gott ernstlich sucht, alle meiden sie ihn und sind zugleich unbrauchbar geworden. Es gibt keinen, der Güte erweist, da ist nicht einmal einer. Nachzulesen Römer 3, Vers 10 bis 12 und auch in Psalm 14, Verse 1 bis 3. Jeder Mensch, der es ehrlich mit sich selbst meint, kann diesem Urteil nur zustimmen. Alle Versuche einer Selbstbefreiung aus dieser Zwangslage sind in den vergangenen Jahrtausenden menschlicher Geschichte vergeblich gewesen. Keine religiösen Formen und Handlungen, auch nicht die durch Israel unter dem heiligen und guten Gesetz Gottes, vermochten sie aufzuheben. Diese Beweisführung menschlichen Unvermögens über mehrere Jahrtausend hinweg war jedoch notwendig, um das einmalige Wirken Gottes in Jesus Christus verstehen und würdigen zu können. Gott hat den, der in seinem Leben keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht und an ihm am Fluchholz des Kreuzes mit der Sünde der Welt abgerechnet. So dass Paulus schreiben konnte, was er starb, das starb er der Sünde ein für allemal. Römer 6, Vers 10. In Christus hat Gott die über Adam verhängte Verurteilung, die uns Menschen zu Sündern einsetzte, aufgehoben. Gottes Rechtsspruch, der aufgrund des Gehorsames Christi ergangen ist, bewirkt, dass alle Menschen als Gerechte eingesetzt werden. So lesen wir es Römer 5, 18 und 19. Mein Bemühen für diese Wortbetrachtung ist, deutlich zu machen, dass die Freilösung von Sünde und Tod durch sein Blut geschehen ist. Entsprechend habe ich meinen Vortrag in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil möchte ich das Wort Freilösung ins Licht seines alttestamentlichen Ursprungs stellen. Und im zweiten Teil geht es mir darum, herauszustellen, warum dabei dem Blut eine so hohe Bedeutung zukommt. Für Freilösung steht das griechische Wort Apulutrosis. Seine wörtliche Bedeutung ist von Bindestrich Lösung, also von Lösung. Allgemein wird dieses Wort mit Erlösung übersetzt. Das konkordante Neue Testament gibt dieses Wort mit Freilösung wieder, indem es damit auf seinen ursprünglichen Zusammenhang hinweist. Auch das jüdische Neue Testament von David H. Stern trägt dem Rechnung. Dort lautet der Vers 7 in Epheser 1, unser Themawort, durch das Vergießen seines Blutes sind wir befreit. Unsere Sünden sind vergeben. Das entspricht dem Reichtum der Gnade, die er über uns ausgegossen hat. Die Übersetzung mit Freilösung ist die angemessene Bedeutung des Wortes. In der Stichwortkonkordanz zum konkordanten Neuen Testament wird das Wort auf Seite 440 erklärt, und zwar ist es das Loskommen aus Unfreiheit durch ein gezahltes Lösegeld. Dazu eine heitere Begebenheit aus meinem Berufsleben. Es war damals in den 60er Jahren bei uns in der DDR üblich, dass in kleineren Betrieben oder Brigaden einmal im Jahr ein Betriebsausflug in die nähere Umgebung gemacht wurde. Das diente einem guten Betriebsklima und förderte das kollegiale Verhältnis der Arbeiter und Angestellten untereinander. Ich erinnere mich an eine Ausfahrt des Betriebes, wo ich damals als Buchhalter arbeitete. An einem arbeitsfreien Tag ging es bei sonnigem Wetter in die schöne Natur. Die erste Etappe, eine kurze Fahrt mit der Reichsbahn, lag hinter uns. Wir befanden uns auf dem Bahnsteig zum Umsteigen in einen anderen Zug, der bald abfahren sollte. Mit dabei waren auch zwei junge Arbeiterinnen, die immer zusammenhielten, alles gemeinsam taten. Die beiden nutzten die Gelegenheit des kurzen Aufenthaltes, um schnell noch einmal die Toilette aufzusuchen. Die Bahntoilette, etwas abseits gelegen, war mit einer mechanischen Türsicherung versehen, die sich nur öffnen ließ, wenn zuvor ein 10-Pfennig-Stück eingeworfen wurde. Nach Verlassen der Toilette durch das erste Mädchen betrat die Freundin, ohne zu bezahlen, die Toilette. Doch als sie das stille Örtchen verlassen wollte, ließ sich die Tür nicht mehr öffnen. Sie war im Toilettenraum gefangen, was sich nur durch den Einwurf eines Zehners beheben ließ. Das Kritische nun bei der Sache war, dass augenblicklich kein Zehner zur Hand war. Und die Abfahrt des Zuges unmittelbar bevorstand. Um den Anschluss nicht zu verpassen, war dringend eine Freilösung nötig. Diese kam zum Glück noch rechtzeitig und es war in der Tat für alle Teilnehmer des Betriebsausflugs eine Erlösung, die noch für viel Heiterkeit sorgte. Freilösung, wie es uns die Stichwortkonkordanz sagt, ist das Loskommen aus Unfreiheit durch ein gezahltes Lösegeld. Um das noch einmal zu unterstreichen, im Blick auf das eben Erlebte damals in den 60er Jahren. In Israel war Freilösung damals für jeden Israeliten ein Begriff. Denn sie ist Bestandteil des Gesetzes, also des Bundes, den Jewe mit seinem Volk am Sinai geschlossen hatte. Dazu heißt es im zweiten Buch Mose Kapitel 13, wenn Jewe dein Elohim dich in das Land des Kanaanäers gebracht hat, wie er dir und deinen Vätern geschworen, dass er es dir geben werde, dann sollst du alle männliche Erstgeburt des Mutterleibes für Jewe heiligen. Alle männliche Erstgeburt, der Erstwurf vom Haustier, das dein ist, die männlichen, gehören Jewe. Alle männliche Erstgeburt vom Esel sollst du mit einem Lamm loskaufen. Wenn du sie nicht loskaufen willst, so brich ihr das Genick. Doch jeden erstgeborenen Menschen unter deinen Söhnen sollst du loskaufen. Wenn dein Sohn dich morgen fragt, was bedeutet dies, dann sage ihm, durch die Gewalt seiner Hand hat Jewe uns aus Ägypten herausgebracht, aus dem Haus der Knechtschaft. Als der Pharao sich hartnäckig weigerte, uns zu entlassen, erschlug Jewe jeden Erstgeborenen im Land Ägypten, vom Erstgeborenen des Menschen bis zum Erstgeborenen des Haustiers. Darum opfere ich für Jewe alle männliche Erstgeburt des Mutterleibs, aber jeden Erstgeborenen meiner Söhne kaufe ich los. Dies soll zum Zeichen deiner Hand und zu Stummbindern zwischen deinen Augen sein, denn durch die Gewalt seiner Hand hat uns Jewe aus Ägypten herausgebracht. Aus dem eben zitierten Text ist von der ersten Freilösung durch Blut in der Geschichte Israels die Rede, Ägypten. Sie vollzog sich unmittelbar vor dem Auszug Israels aus Ägypten in Verbindung mit der letzten Plage an Pharao und den Ägyptern. Jewe hatte alle Erstgeburt in Ägypten geschlagen. 2. Mose 12 berichtet in Vers 29, es geschah um Mitternacht, als Jewe alles Erstgeborene im Land Ägypten erschlug, vom Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen, der im Haus des Verlieses war, sowie alles erstgeborene Haustier. Im Land der Knechtschaft erfuhr Israel eine Freilösung. Das Blut eines geschlachteten Lammes diente damals als Zeichen an den Häusern der Israeliten und bewahrte sie vor der Plage, die in ganz Ägypten den Tod der Erstgeburten zur Folge hatte. Die Einzelheiten zu dem geschlachteten Lamm, dem Passahlamm, das sie von dem Gericht Gottes über Ägypten frei löste und was fortan jedes Jahr für die Feier des Passa zu beachten war, ist in 2. Mose Kapitel 12 aufgezeigt. Die Freilösung durch das Passahlamm ist ein früher Hinweis auf die Freilösung durch das Blut Jesu Christi. Vor einem Jahr habe ich in meinem Vortrag die Auferstehung Jesu an einem Sabbat ausführlich auf die Gemeinsamkeiten von Passahlamm und Opfertod Jesu Christi hingewiesen. Vielleicht erinnern wir uns, wir hatten hier an der Wand dieses Schema. Christus hat in allem die Schrift erfüllt. Nach der Auferstehung sagte Jesus zu den Jüngern: Dies sind meine Worte, die ich zu euch sprach, als ich noch bei euch war. Alles muss erfüllt werden, was im Gesetz des Mose, in den Propheten und Psalmen von mir geschrieben ist. Lukas 24, 44. Erlösung, griechisch Lutrosis, im Unterschied zu Freilösung, Apolutrosis, hat in der Schrift noch eine andere Bedeutung. Dazu zitiere ich unseren Bruder Adolf Ernst Knoch, UR 1943, Seite 3. Dort heißt es: Erlösung wurzelt in den Sitten des alten Israel. Das Land gehörte Jehweh zu eigen und konnte nie endgültig veräußert werden. 3. Mose 25, 23 und 24. Jedes 50. Jahr war das Jubeljahr, in welchem jeder Mensch sein Losteil und seine Freiheit wiedererlangte. Wenn ein Mensch als Sklave verkauft wurde, konnte dieses nur bis zum Jubeljahr sein, in welchem er frei ausging. Wenn ein Mensch verarmt und sein Losteil verpfändete, konnte dieses Losteil auch vor dem Jubeljahr erlöst werden, durch die Bezahlung einer Summe, deren Höhe von der Zeitdauer bis zum nächsten Jubeljahr abhing. Waren es noch 40 Jahre bis dahin, so war die Summe hoch. Aber niedrig, wenn nur noch ein Jahr verfließen musste. Ebenso standen die Dinge, wenn ein Mensch sich selber verkaufte. Nach dem Jubeljahr erhielt er die Stellung eines gedungenen Dienstboten und konnte nicht länger festgehalten werden. Es stand den Angehörigen frei, sowohl den Besitz als die Person eines Verwandten zu erlösen. Dadurch wurden sie zum Erlöser des Betreffenden, ein Typus und Schattenbild des großen Erlösers, der das ganze Volk und seinen Besitz von Knechtschaft und Gewalt erlösen sollte. Weiter von Bruder Knoch. Die Jünger des Herrn erwarteten, dass er Israel erlösen werde. Lukas 24, 21. Er war gekommen, um für sein Volk eine Erlösung zu bewirken. Lukas 1, 68. Die fromme Hanna redete von ihm zu allen, die nach dieser Erlösung in Israel ausschauten. Lukas 2, 38. Am Schluss seiner Laufbahn bestärkte er die Jünger in ihrer Hoffnung, indem er ihnen die herrliche Erscheinung des Menschensohnes als das Signal des Anbruchs ihrer Freilösung verheißt. Lukas 21, 28. Soweit das Zitat von Bruder Knoch aus dem UR 1943. Petrus schrieb den auserwählten Auswanderern in der Diaspora, dass sie nicht mit vergänglichem Silber oder Gold von ihrem eitlen Verhalten nach väterlicher Überlieferung losgekauft wurden, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines makellosen und fleckenlosen Lammes, vorher erkannt zwar vor dem Niederwurf der Welt. Die überströmende Gnade Gottes für uns, die aus den Nationen, macht der Apostel Paulus bekannt. Einstmals gingen auch wir in den Begierden unseres Fleisches einher und taten den Willen des Fleisches und unserer Denkart. Von Natur aus waren wir Kinder des Zorns, wie auch die übrigen Menschen. Was wir sind, das sind wir in der Gnade durch die Güte Gottes, die er gegen uns in Christus Jesus zur Schau stellt. Wir sind in der Gnade Gerettete durch Glauben, und dies ist nicht aus uns, sondern es ist Gottes Nahegabe, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Wir sollten darum in Demut dessen eingedenk sein, dass wir als Nationengläubige einstmals Unbeschnittene, von der sogenannten Beschneidung genannt wurden. Zu jener Frist waren wir von Christus getrennt, Fremde gegenüber dem Bürgerrecht Israels, nur Gäste der Bundesverheißungen, die keine Erwartung hatten und in der Welt ohne Gott waren. Nun aber, in Christus Jesus sind wir durch Christi Blut zu Nahestehenden geworden, nicht mehr nur Gäste und Verweilende, sondern Mitbürger der Heiligen und Glieder der Familie Gottes, mit aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, dessen Schlussstein der Ecke Christus Jesus ist, in welchem das gesamte Gebäude wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. In ihm werden wir mit aufgebaut zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. So lesen wir es, Epheser 2,13 und noch die Verse 19 bis 22. Gottes überströmende Gnade bewirkt, dass wir umsonst gerechtfertigt sind in seiner Gnade, nämlich durch die Freilösung, die in Christus Jesus ist. Durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner, also Gottes Gerechtigkeit. Römer 3, 24, 25. Christus Jesus ist uns von Gott zur Weisheit gemacht worden, wie auch zur Gerechtigkeit, Heiligung und Freilösung. 1. Korinther 1, 30. Die große Bedeutung des Wortes Freilösung kommt auch in Epheser 1, Vers 14 zum Ausdruck, wo es heißt, dass wir versiegelt sind mit dem Geist der Verheißung, dem Heiligen, der ein Angelt unseres Losteiles ist, bis zur Freilösung des uns zugeeignet. Dennoch sind wir solche in der Welt, die ächzen, den Sohnestand erwarten, die Freilösung unseres Körpers. Soweit zum ersten Teil meines Vortrages über das Wort Freilösung. Ich komme nun zum zweiten Teil. In Christus haben wir die Freilösung durch sein Blut. Es gibt eine ganze Reihe neutestamentlicher Schriftstellen, die in besonderer Weise auf das Blut Christi hinweisen. Aus den Briefen des Apostels Paulus möchte ich dazu einige Stellen nennen. Gott hat sich Christus Jesus als Sühnedeckel durch den Glauben an sein Blut vorgesetzt. Römer 3, 25. Wie viel mehr folglich werden wir nun in seinem Blut gerechtfertigt, durch ihn vor dem Zorn gerettet werden. Römer 5, Vers 9. Durch Christi Blut sind wir zu Nahestehenden geworden. Epheser 2, 13. Berechtigt ist darum die Frage, warum gerade dem Blut eine so hohe Bedeutung beigemessen wird. Antwort auf diese Frage finden wir im Alten Testament. Im dritten Buch Mose, Kapitel 17. Ich lese die Verse 11 bis 14. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut, und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu wirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele in ihm. Darum habe ich zu den Söhnen Israels gesagt, keine Seele von euch soll Blut essen. Auch der Fremde, der in eurer Mitte als Fremder wohnt, soll nicht Blut essen. Und jedermann von den Söhnen Israels und von den Fremden, die in eurer Mitte als Fremde wohnen, der ein Wild oder ein Vogel erjagt, die gegessen werden dürfen, soll ihr Blut ausfließen lassen und es mit Erde bedecken. Denn was die Seele alles Fleisches betrifft, sein Blut, das ist seine Seele. Und ich habe den Söhnen Israels gesagt, das Blut irgendwelches Fleisches sollt ihr nicht essen, denn die Seele alles Fleisches ist sein Blut. Jeder, der es isst, soll ausgerottet werden. Soweit das Wort aus 3. Mose, Kapitel 17. In Jerusalem wurden bis zur Zerstörung des Tempels im Jahre 70 durch die Römer unzählige Tieropfer dargebracht. Wir hören davon schon in dem Vortrag von unserem Bruder Udo. Das Blut der Opfertiere wurde entweder auf dem Altar gesprengt oder auf die Hörner am Altar gestrichen oder am Altar ausgegossen. Alle diese Opfer waren ein Schattenbild auf das eine große Opfer, welches Gott selbst in der Dahingabe seines Sohnes darbringen würde. Die Opfer dienten, um es mit den Worten aus Römer 3, 25 zu sagen, in der Langmut Gottes über Jahrhunderte dem Hinweggehen über die vormals geschehenen Versündigungen in der Tragkraft Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit zur jetzigen Frist. Nach dem Opfertod Christi bedarf es keiner Tieropfer mehr. Das Blut bewirkt Sühnung. Sühnung ist ein Ausgleich für Schuld, eine Wiedergutmachung begangenen Unrechts. Das Blut Jesu ist die Sühne für unsere Sünden, nicht aber für die unsrigen allein, sondern auch für die der ganzen Welt. 1. Johannes 2, Vers 4. Im Blut vereinigen sich die Nährstoffe, die der Mensch als Speise zu sich nimmt, mit Sauerstoff aus der Luft durch die Atmung. Damit ist das Blut die Lebensgrundlage eines Menschen. Wenn das Blut aus dem Körper des Menschen weicht, so weicht auch das Leben aus ihm. Ebenso verhält es sich mit Tieren, die Gottes Wort ebenfalls als Seelen bezeichnet. 1. Mose 1, 20 und 21. Weil im Blut die Seele ist, darum sollte es auch nicht verspeist werden. Damals. Was eigentlich ist die Seele? Auch unter Gläubigen gibt es oftmals Vorstellungen, die nicht dem geheiligten Wort Gottes entsprechen. Durch die Seele nimmt der Mensch seine Umwelt wahr. Durch sie empfindet er Freude und Leid, Hunger und Durst, Anerkennung und Enttäuschung und so weiter. Das Verstehen dagegen kommt durch den Geist. Als Jesus seine Jünger fragte, wer er nach ihrer Meinung ist, und Petrus antwortete, du bist der Christus, da sagte Jesus, Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart. Die Seele ist ein Medium, ein Mittler, und zwar wie folgt. Durch unseren Körper, also Fleisch und Blut mit seinen Sinnesorganen, haben wir die Beziehung zur sichtbaren Welt. Durch unseren Geist haben wir die Beziehung zur unsichtbaren Welt. Zwischen Seele und Geist besteht eine sehr enge Verknüpfung, die allein das Wort Gottes zu trennen vermag. Wir erinnern uns an das Wort Hebräer 4, Vers 12. Im Geist liegt das Leben. Jesus sagt, der Geist ist es, der lebendig macht. Johannes 6, 63. Wenn Gott seinen Geist zurückzöge, so würde alles Fleisch insgesamt verscheiden und der Mensch zum Staub zurückkehren. Hier 34, 14 und 15. Als Jesus starb, da befahl er seinen Geist in die Hand des Vaters. Lukas 23, 46. Im Tod kehrt der Geist zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Darum ist der Tod eine Rückkehr. Unser Körper wird wieder zu Staub, also zu Erde, von der er genommen ist. Prediger 12, Vers 7. Und was ist mit der Seele? In dem Augenblick, wo das Blut aufhört, im Körper zu pulsieren und der Lebensgeist entweicht, ist der Mensch tot. Seine Seele ist nicht mehr wahrnehmbar. Sie geht in den Scheol, hebräisch bzw. griechisch, in den Hades, was so viel wie Ungewahrtes bedeutet. Die Seele ist wie das Licht. Wenn wir eine Lichtquelle ausschalten oder verlöschen lassen, forschen wir nicht, wo das Licht geblieben ist. Ebenso verhält es sich mit der Seele. Nicht hat der Mensch eine Seele, sondern er ist eine Seele. In Christus haben wir die Freilösung durch sein Blut. Christus hat für die Freilösung aus Sünde und Tod der gesamten Schöpfung sein Blut und damit seine Seele dahingegeben. Durch seinen Tod sind wir mit Gott versöhnt. Sein Blut bezeugt vor Gottes Thron mit unermüdlicher Stimme die immer gültigen und bleibenden Verdienste seines Opfertodes. Das Blut ist für die Augen Gottes. Wenn ich das Blut sehe, werde ich vorübergehen. 2. Mose 12, 13. Das Blut Christi, das er vergoss, redet besser als das Abels. Das Blut Abels schrie nach Rache. 1. Mose 14. Aber Christi Blut ruft Gnade. Seine Macht wird niemals erschöpft sein. Seine Kraft bleibt unvermindert, nimmt er immer mehr zu, je mehr es in Anspruch genommen wird. Die Zeit kann niemals seine Wirksamkeit dämpfen, denn wenn die Äonen seine machtvolle Allgenugsamkeit zu retten und zu segnen erwiesen haben, wird dieses Blut und dieser Tod, den es darstellt, noch immer seinen Wert behalten. Es wird das unerschütterliche Unterpfand vollkommener, ungetrübter und bleibender Glückseligkeit sein. So schrieb es Bruder Knoch in einem Beitrag, nachzulesen im UR 2008, Seite 106 und 7. Ich komme zum Schluss. Und möchte nicht versäumen, uns noch in Verbindung mit dem Blut Christi auf eine Schriftstelle in den Paulusbriefen aufmerksam zu machen. In Kolosser 1, Verse 19 und 20 steht geschrieben, dass die gesamte Vervollständigung ihr Wohlgefallen daran hat, in ihm zu wohnen, und durch ihn das All mit sich auszusöhnen. Indem er durch das Blut seines Kreuzes Frieden macht. Indem er durch das Blut seines Kreuzes Frieden macht. Durch ihn, sei es auf der Erde oder das in den Himmel. Der Ausdruck Blut seines Kreuzes erscheint nur an dieser Stelle in der Heiligen Schrift. Hier wird auf die Art seines Todes in Verbindung mit dem Blut hingewiesen. Nicht geht es um Rettung oder Rechtfertigung aller, sondern um die Aussöhnung des Alls. Der Schwerpunkt liegt nicht auf der Sünde, sondern auf der Kränkung und Feindschaft. Friede ist geworden durch das Blut seines Kreuzes. Dieses Blut erinnert nicht nur an seinen Tod und seine Leiden, sondern auch an die Schande und Feindschaft aus der Hand des Menschen und die Finsternis und Gottesferne, die er um der Kreuzigung willen erduldet hat. Das Blut seines Kreuzes weist hin auf die Art seiner Erniedrigung, die mit dem Kreuz verbunden ist, weil Christus damit auch unter dem Fluch Gottes stand. In Christus haben wir die Freilösung durch sein Blut, was nach Epheser 1, Vers 7 auch die Vergebung der Kränkungen einschließt, mit dem wir als Gottes Kinder unseren uns liebenden Vater noch manchmal betrüben. Weil Gott uns von Anfang an vorgezogen hat zur Rettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, zu der er uns durch das Evangelium berufen hat, zur Aneignung der Herrlichkeit unseres Herrn Christus sind wir Gott alle Zeit zu danken schuldig. Lasst uns darum feststehen in dem uns angehenden Glaubensgut und wachsen in der Erkenntnis seiner selbst. Amen.
Amen.